D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Am Mikrofon begrüßt sie Katrin Ohlendorf. Und um Sie in das heutige Thema einzustimmen, gebe ich das Wort direkt auch wieder ab, und zwar an den früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer mit einem Statement über den französischen Außenminister Robert Schuman und dessen Motive für seinen Plan, die Kohle- und Stahlproduktion Frankreichs und Deutschlands einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen.
Glauben Sie nicht, meine verehrten Damen und Herren, dass er die Montanunion vorgeschlagen hat aus wirtschaftlichen Gründen. Das war eine eminent politische Angelegenheit. Und er sagte mir damals, bei uns in Frankreich besteht Sorge, was Deutschland tun wird, wenn es sich nun eines Tages wieder erholt hat. Er sagte weiter, Vorbereitungen zu einer Mobilwaffung, zu einem Kriege, machen sich immer zuerst fühlbar auf dem Gebiete der Stahlproduktion, und dazu ist die Kohle nötig.
Man kann natürlich darüber streiten, ob nun tatsächlich wirtschaftliche oder politische Gründe mehr Gewicht hatten oder auch darüber, ob diese beiden sich überhaupt unterscheiden. Das Zitat macht in jedem Fall aber deutlich, die Entstehung der Europäischen Union ist untrennbar verknüpft mit der Geschichte Deutschlands, vor allem auch mit einem seiner dunkelsten Kapitel. Wie die sogenannte deutsche Frage mit der Entwicklung der europäischen Integration zusammenhängt, das erläutert heute im Hörsaal die Hamburger Historikerin Gabriele Clemens. Ihren Vortrag hat sie im Dezember 2011 gehalten, und zwar im Rahmen der Akademievorlesungen 2011-2012 der Hamburger Akademie der Wissenschaften. Deutschland und Europa wächst zusammen, was zusammengehört. Hören Sie jetzt Gabriele Clemens mit ihrem Vortrag »Die deutsche Frage und Europa«.
Im Zuge der Euro-Krise war bzw. ist von deutschen Politikern immer wieder zu hören oder zu lesen, dass Deutschland in Europa eine besondere Verantwortung habe. So unter anderem in einem Beitrag von Burkhard Hirsch in der FAZ vom 3. Dezember diesen Jahres. Warum hat Deutschland diese besondere Verantwortung? Darauf werde ich in meinem folgenden Beitrag über die deutsche Frage und Europa eingehen. Die Antwort darauf liegt in der Entstehungsgeschichte sowohl der Bundesrepublik als auch des europäischen Integrationsprozesses, das heißt jenes Prozesses, der zur Bildung der heutigen EU führte. Voranstellen möchte ich die These, dass ohne die Notwendigkeit der Lösung der deutschen Frage es nach dem Kriege vermutlich nicht so rasch und umfassend zur europäischen Einigung gekommen wäre. Und umgekehrt, ohne die europäische Einigung die Bundesrepublik nicht so schnell zu einem, wenn auch zunächst begrenzt, souveränen Staat geworden wäre. Was versteht man unter der deutschen Frage? Damit ist die Frage gemeint, was mit Deutschland, das in der Vergangenheit zwei Weltkriege verursacht hatte, nach diesem Zweiten Weltkrieg geschehen sollte. Sollte Deutschland auf Dauer niedergehalten, unter Vormundschaft gestellt, vielleicht zerstückelt werden oder, Sie erinnern sich an den Morgenthau-Plan, in ein Agrarland umgewandelt werden, um sicherzugehen, dass von diesem Land niemals wieder ein Krieg ausgehen würde? Oder sollte Deutschland zu diesem Zwecke in ein vereinigtes Europa integriert werden? Das waren Fragen, mit denen sich bereits während des Krieges Widerstandsgruppen und Exilpolitiker in den europäischen Staaten auseinandersetzten und die auch die Siegermächte bewegten, die sich seit 1942-43 mit den Planungen für die Nachkriegszeit befassten. In den westeuropäischen Widerstandsgruppen, die sich ab 1942 in den vom Deutschen Reich besetzten Ländern herausgebildet hatten, wurde diese Frage heftig diskutiert. Und man kam dort übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass allein die Integration Deutschlands in ein vereinigtes Europa langfristig den Frieden in Europa sichern sowie die politische und wirtschaftliche Rekonstruktion des Kontinents gewährleisten würde. Denn, so hieß es beispielsweise in einer Schrift aus dem französischen Widerstand mit dem bezeichnenden Titel Gefähr de l'Allemagne, ich zitiere, Deutschland stellt insgesamt einen viel zu großen Komplex im Herzen des Kontinents dar. Und die Deutschen sind viel zu aktive und unternehmende Menschen, als dass man Deutschland auf die Rolle des armen Verwandten beschränken könnte. Und wenn alle Staaten außer Deutschland weiterhin ihre Streitfragen wie in der Vergangenheit mit Waffen regeln könnten, wäre nichts verlockender als der Versuch, diese Masse von Deutschen gegen die anderen Mächte einzusetzen. Eine dauerhafte Niederhaltung Deutschlands inmitten Europas, so die übereinstimmende Meinung des Widerstandes, würde nur erneut Revanche- und Rachegefühle herausfordern oder zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Deutschland bliebe ein neuralgischer Punkt. Deshalb sei eine europäische Föderation, an die alle Staaten Souveränität in den Bereichen von Außen-, Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik abgeben würden, die einzig mögliche Lösung des Deutschlandproblems. Anders hingegen sahen die Nachkriegsplanungen der USA und der Sowjetunion aus. Während der amerikanische Präsident Roosevelt von den künftigen vier Weltpolizisten träumte, USA, Sowjetunion, China und Großbritannien, die allein über Waffen verfügen und die Abrüstung der übrigen Welt kontrollieren sollten, und sein Außenminister Cordell Hull für eine weltumfassende Friedensorganisation eintrat, strebte die Sowjetunion die Wiederherstellung zahlreicher kleiner Nationalstaaten in Europa und die Ausdehnung ihres eigenen Einflussbereiches über Ostmitteleuropa an. In allen diesen Plänen war für den Gedanken einer europäischen Föderation unter Einschluss Deutschlands, wie die Widerstandsgruppen gefordert hatten, keinen Platz. Das Ergebnis ist bekannt. Nach dem Krieg wurde in Europa das System der souveränen Nationalstaaten wiederhergestellt und Deutschland wurde aufgeteilt in vier Besatzungszonen, der alliierten Kontrolle unterstellt. Deutschlands Zukunft war ungewiss. Vor allem Frankreich, der direkte Nachbar Deutschlands, strebte die dauerhafte Entmachtung und Zerstückelung Deutschlands an, um Sicherheit vor dem Nachbarn im Westen zu erlangen. Stichworte hierzu sind Abtretung linksrheinischer Gebiete sowie des Ruhrgebiets, Annexion des Saarlandes, Aufteilung Restdeutschlands in kleine, machtlose Einheiten. Frankreich konnte diese Politik allerdings nicht längerfristig durchsetzen, da die USA im Zuge des beginnenden Kalten Krieges die Wiederaufrichtung Deutschlands und Europas als Bollwerk gegen den Kommunismus anstrebten, zudem ein prosperierendes Europa als Handelspartner und Absatzmarkt benötigten. Ausdruck dieser neuen Deutschland- und Europapolitik war der Marshallplan, der auf die wirtschaftliche und politische Stabilisierung des Kontinents zielte und zu diesem Zweck die Bildung einer supranationalen europäischen Organisation vorsah. Für die USA war klar, dass Deutschland in diese Organisation einbezogen werden musste. Forscher wie John Gimbel gehen sogar davon aus, dass der Marshallplan allein lanciert wurde, um das Deutschlandproblem zu lösen. Um für Frankreich den wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau Deutschlands akzeptabel zu machen, sei, so Gimbel, ein Wiederaufbauprogramm für ganz Europa aufgelegt worden. Der deutsche, also mit dem europäischen Wiederaufbau verzahnt worden. Frankreich wurde als Kompensation für seine Zustimmung zu einem wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau Deutschlands der Wiederaufbau der eigenen Wirtschaft in Aussicht gestellt. Zudem eine Sicherheit durch die Aussicht auf die Errichtung einer umfassenden europäischen Organisation. Manfred Knapp schlussfolgert deshalb, ich zitiere, im Wasserzeichen der Geburtsurkunde der Bundesrepublik sind deshalb die Buchstaben ERP eingeprägt, also European Recovery Program. 1949 kam es zur Gründung eines westdeutschen Staates. Eine starke supranationale europäische Organisation wurde allerdings aufgrund des Widerstandes einer Reihe europäischer Staaten nicht errichtet. Die 1948 gegründete OEEC war nur eine lockere intergouvernementale Organisation, die Frankreichs Wunsch nach dauerhafter Sicherheit vor Deutschland nicht gewährleisten konnte. Sicherheit bot lediglich das gleichzeitig mit der Gründung der Bundesrepublik erlassene Besatzungsstatut sowie das internationale Ruhrstatut. Aufgrund der amerikanischen Politik, die auf eine baldige Wiederaufrichtung Deutschlands zielte, war allerdings abzusehen, dass auch diese Kontrollmechanismen nicht auf Dauer Bestand haben würden. Die neue amerikanische Deutschland- und Europapolitik, die von Großbritannien unterstützt wurde, stellte Frankreich vor ein Dilemma. Auf der einen Seite benötigte Frankreich die von den USA angebotenen finanziellen Mittel zum Wiederaufbau des eigenen Landes. Zum anderen konnte Frankreich sich nicht mit der angestrebten Wiederaufrichtung Deutschlands abfinden. Die Lösung dieses Dilemmas bestand in der festen Einbindung Deutschlands in ein geeintes Europa unter Kontrolle Frankreichs und anderer europäischer Mächte. Dies war die Geburtsstunde des Schumann-Plans bzw. der daraus hervorgegangenen Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS. Den konkreten Anlass dafür bildete die Außenministerkonferenz der drei Westmächte vom 10. bis 13. Mai 1950, auf der auf angloamerikanischen Wunsch hin die Aufhebung der Begrenzung der westdeutschen Stahlproduktion sowie eine Lockerung des Besatzungsstatuts beschlossen werden sollten. Die Folgen dieses Vorgehens für Frankreich schilderte der französische Planungskommissar Jean Monnet in einem dramatischen Appell an Außenminister Schumann. Ich zitiere: Wirtschaftsaufschwung in Deutschland, deutsches Ausfuhrdumping, Ruf nach Schutzmaßnahmen für die französische Industrie, Stillstand oder Verwässerung der Liberalisierung des Handels, Wiedererstehen der Vorkriegskartelle, unter Umständen Ausrichtung der deutschen Wirtschaft nach Osten als Vorspiel für politische Vereinbarungen, Rückfall Frankreichs in die alten Gleise einer begrenzten und geschützten Produktion. Deutschland wird sich schnell entwickeln und wir werden die deutsche Aufrüstung nicht verhindern können. Frankreich aber wird seinem herkömmlichen Malthusianismus verfallen und diese Entwicklung wird zwangsläufig zur Folge haben, dass unser Land von der Bildfläche verschwindet. Soweit Monnet. Nach Auffassung Monnets konnte die Wiederaufrichtung Frankreichs nicht mehr weitergehen, wenn nicht die Frage der industriellen Produktion Deutschlands und seiner Konkurrenzkapazität schnell eine Regelung finden würde. Da Deutschland über die hochwertige Ruhrkohle verfügte, konnte es Stahl zu einem Preis produzieren, mit dem Frankreich nicht konkurrieren konnte. Frankreich benötigte für seine eigene Stahlproduktion die Ruhrkohle, und es fürchtete nach Lockerung des Besatzungsstatuts und der internationalen Ruhrkontrolle nicht mehr zu den gleichen Bedingungen wie Deutschland über diesen Rohstoff verfügen zu können. Deshalb war rasches Handeln angesagt und Monnet sah die einzige Lösung des Problems in der Bildung einer supranationalen europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Ein wichtiger Punkt in dem dann von Robert Schumann aufgegriffenen Vorschlag zur Bildung der Kohle- und Stahlgemeinschaft bestand dann auch in dem gleichberechtigten Zugang zu allen Rohstoffen, sprich vor allem Ruhrkohle. In seiner Rede vom 9. Mai 1950 fügte Schumann noch einen anderen Aspekt hinzu. Die Zusammenfassung der Kohle- und Stahlproduktion von Deutschland und Frankreich sowie weiterer Länder unter eine oberste hohe Behörde würde in Zukunft jeden Krieg nicht nur undenkbar, sondern materiell auch unmöglich machen. Eine kleine Karikatur zur Auflockerung. Deutlich wird hier, dass die Sicherheit vor Deutschland eines der treibenden Kräfte für die Lancierung des Schumann-Planes war. Also frühere Sicherheitsmaßnahmen, die Maginot-Linie, Sie sehen unten die Maginot-Sicherheitsnadel, hatte versagt. Jetzt sollte Sicherheit durch Einbindung Deutschlands in Europa und durch eine enge Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich gewährleistet werden. Also Frankreich und Deutschland werden hier von Schumann zusammengenäht. Die Lösung des Deutschlandproblems, konkret der wirtschaftlichen und dann zu erwartenden politischen Wiederaufrichtung Deutschlands, hatte somit den ersten Schritt in Richtung der europäischen Gemeinschaften initiiert. 1951 wurde der EGKS-Vertrag von 6 Staaten unterzeichnet und damit die erste der drei supranationalen europäischen Gemeinschaften errichtet. Für die Bundesrepublik wiederum bedeutete die gleichberechtigte Aufnahme in die Sechsergemeinschaft einen wichtigen Schritt hin zum Ziel der Erlangung von Gleichberechtigung und Souveränität. Auch die weiteren Integrationsschritte, das heißt die Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft und die Errichtung von EWG und Euratom 1958, erwuchsen aus dem Wunsch, Deutschland fest in Europa einzubinden und seinen unkontrollierten wirtschaftlichen und politischen Wiederaufstieg zu verhindern. Frankreichs Vorschlag, deutsche Truppen im Rahmen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft aufzustellen, war eine Reaktion auf den Ausbruch des Koreakrieges und den Wunsch der USA nach einer Wiederbewaffnung Deutschlands. Das Ansinnen der USA, deutsche Truppen im Rahmen der NATO aufzustellen, war für Frankreich zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Auf der anderen Seite hatten die USA finanzielle Zusagen an Frankreich zum Aufbau der eigenen Armee und eine von Frankreich gewünschte stärkere militärische Präsenz der USA auf dem Kontinent davon abhängig gemacht, dass Frankreich der Wiederbewaffnung Deutschlands zustimmte. Aus diesem Dilemma heraus entstand dann der französische Vorschlag zur Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, an der Deutschland, wenn auch keineswegs gleichberechtigt, teilnehmen würde. Die EVG, also Europäische Verteidigungsgemeinschaft, scheiterte zwar schließlich an Frankreich selbst, aber die gefundene Ersatzlösung, nämlich Bildung der WEU und Eingliederung deutscher Truppen in die NATO, führte Deutschland ein Stück weiter in die Souveränität und Gleichberechtigung. Im Rahmen der 1954 unterzeichneten Pariser Verträge wurde nicht nur die Aufnahme Deutschlands in die NATO geregelt, zugleich wurde das Besatzungsstatut abgeschafft und wurde der Bundesrepublik mit dem Deutschlandvertrag die, wenn auch noch begrenzte, Souveränität zugestanden. Für Frankreich war diese Lösung nicht zuletzt deshalb akzeptabel, weil Deutschland durch den Integrationsprozess eng in Westeuropa eingebunden war. Und durch die Bildung von EWG und Euratom wurde diese Einbindung und enge Verflechtung der europäischen Staaten weiter verstärkt. Die Rückführung Deutschlands in den Kreis der europäischen Mächte und die Erlangung von Souveränität und Gleichberechtigung des nach dem Kriege alliierter Kontrolle unterworfenen westdeutschen Staates war durch die Zustimmung zur europäischen Integration möglich geworden. Die Bundesrepublik blieb auch in den folgenden Jahrzehnten eine vehemente Unterstützerin und Förderin des europäischen Integrationsprozesses, was allerdings nicht bedeutete, dass sie auf die Durchsetzung eigener nationaler Interessen verzichtet hätte. Dies zeigte sich beispielsweise bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik. Auf der anderen Seite aber unterstützte sie stets diverse Maßnahmen zur Bildung einer politischen Union Europas. Die skizzierte enge Verbindung zwischen europäischer Integration und deutscher Frage wurde wiederum deutlich bei der Entstehung der Europäischen Union durch den Maastrichter Vertrag zu Beginn der 1990er Jahre. Gespräche über die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion als logische Folgerung aus dem mit der einheitlich europäischen Akte angeschriebenen Binnenmarktprojekt waren bereits seit dem Ende der 1980er Jahre im Gang. Insbesondere Frankreich unter Staatspräsident Mitterrand strebte eine Wiederaufnahme des früheren, aufgrund unterschiedlicher konzeptioneller Vorstellungen gescheiterten Werner-Plans zur Bildung einer Wirtschafts- und Währungsunion an, um die Geld- und währungspolitische Dominanz der Deutschen Bundesbank in Westeuropa zu überwinden. In der Bundesrepublik hingegen stießen die Pläne für eine Wirtschafts- und Währungsunion auf Skepsis und Zurückhaltung, da eine Aufgabe der auf Preisstabilität ausgerichteten erfolgreichen deutschen Währung zugunsten einer europäischen Währung nicht im deutschen Interesse lag. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl verfolgte vielmehr das Projekt der Schaffung einer politischen Union, erklärte aber aus integrationspolitischen Gründen ihre grundsätzliche Bereitschaft, den Gedanken der Währungsunion weiterzuverfolgen. Seit Ende 1987 wurden von der Europäischen Kommission und den Regierungen einiger EG-Mitgliedstaaten verschiedene Vorschläge dazu erarbeitet. Sehr zum Verdruss der französischen Regierung zögerte die deutsche Regierung allerdings, einen verbindlichen Termin für die Einberufung einer Regierungskonferenz zur Beratung über die weiteren Schritte festzulegen. Erst die zunehmenden Auflösungserscheinungen in Ostdeutschland und der Druck der europäischen Partner auf Deutschland, die innerdeutsche Entwicklung in den europäischen Einigungsprozess einzubetten, führten dazu, dass Kohl nach vorheriger Absprache mit Mitterrand auf dem Gipfel des Europäischen Rates in Straßburg am 8.9. Dezember 1989 der Einsetzung einer Regierungskonferenz zur Wirtschafts- und Währungsunion noch vor Ende 1990 zustimmte. Insbesondere Großbritannien unter Margaret Thatcher und Frankreich unter Mitterrand sahen der sich abzeichnenden Wiedervereinigung Deutschlands mit gemischten Gefühlen entgegen und hofften, diesen Prozess noch verhindern oder wenigstens verzögern zu können. Fürchtete Thatcher von einem wiedervereinigten Deutschland eine künftige deutsche Hegemonie in Europa, so glaubte Mitterrand, dass ein wiedervereinigtes Deutschland das Interesse an einer Stärkung der europäischen Gemeinschaften verlieren würde. In der Phase, als die deutsche Wiedervereinigung unvermeidlich schien, verfolgte Frankreich im Grunde seine seit Ende der 1940er Jahre betriebene Deutschlandpolitik weiter, indem es die Einbindung Deutschlands in eine gestärkte Gemeinschaft bzw. Union forcierte und eine Vertiefung des Integrationsprozesses forderte. Und um Mitterrand zu besänftigen oder um ihm entgegenzukommen, machte Kohl eine Reihe von Zugeständnissen in Bezug auf die weitere Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses, die er unter anderen Umständen vermutlich nicht gemacht hätte. Dazu zählten die Zugeständnisse bei der Wirtschafts- und Währungsunion. Sie sehen jetzt zwei Karikaturen, die diese Ängste der anderen europäischen Partner deutlich machen. Sie sehen Ruhe, sanft, deutsche Einheit. Aber sie ruht nicht sanft, sondern sie steht auf aus dem Grabe. Und die beiden davor werden Sie erkennen, Thatcher und Mitterrand, die sehr ängstlich erstaunt blicken. Darunter steht, sie lebt, mon ami. Diese Karikatur zeigt sehr deutlich die Sorgen Frankreichs. Darunter steht der Text, wo fehlt's denn, François? Also François liegt dort und wer auf ihm sitzt, groß und breit, das ist ja auch leicht zu erkennen. Helmut Kohl, ja. Im August 1990 erfolgte die politische Einigung der beiden deutschen Staaten in Form eines Vertrages zwischen der Bundesrepublik und der DDR über die Herstellung der Einheit Deutschlands, der sogenannte Einigungsvertrag. In diesem Vertrag enthalten ist zugleich das Bekenntnis des wiedervereinigten Deutschlands, durch die deutsche Einheit einen Beitrag zur Einigung Europas und zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung zu leisten. Am 12. September 1990 wurde der Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland unterzeichnet, der sogenannte 2+4-Vertrag, durch den die vier Siegermächte ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes beendeten. Mit seinem Inkrafttreten am 15. März 1991 hatte Deutschland seine volle Souveränität erlangt. Am 10. Dezember 1991 wurde dann von den Staats- und Regierungschefs der EG der Vertrag über die Europäische Union paraffiert und am 7. Februar 1992 von den Außen- und Finanzministern in Maastricht unterzeichnet, somit die EU gegründet. Das heißt, der politische Umbruch in Mittel- und Osteuropa sowie vor allem die sich abzeichnende Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten hatten den bereits in Gang gekommenen Prozess zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion beschleunigt und auch dem Projekt zur Bildung einer politischen Union weiteren Auftrieb gegeben. Ohne die sich abzeichnende Wiedervereinigung Deutschlands und somit die Notwendigkeit, erneut die deutsche Frage zu lösen, wäre vermutlich die Europäische Union nicht so zügig und vielleicht auch nicht in der jetzt bestehenden Form gegründet worden. Die Skepsis der Regierung Kohl gegenüber dem Projekt einer Wirtschafts- und Währungsunion, sowie auch das Scheitern früherer Versuche zur Bildung einer Währungsunion sprechen für diese Vermutung. Aber ohne Zugeständnisse im europäischen Integrationsprozess wäre die deutsche Wiedervereinigung schwieriger geworden. In seiner Regierungserklärung vom 13.12.1991 unterstrich Kohl die enge Verbindung von deutscher Frage und europäischer Integration. Maastricht, so Kohl, ist der Beweis dafür, dass das vereinte Deutschland seine Verantwortung in und für Europa aktiv wahrnimmt und zu dem steht, was wir immer gesagt haben, nämlich, dass die deutsche Einheit und die europäische Einigung zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Mit diesen knappen Ausführungen zur Entwicklung Deutschlands und des europäischen Integrationsprozesses sollte meine Ausgangsfrage nach der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Europa beantwortet sein. Beides, die Entwicklung des westdeutschen Staates hin zu voller Souveränität und die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses bis hin zur Europäischen Union, sind untrennbar miteinander verknüpft. Das eine wäre ohne das andere so nicht zustande gekommen. Die Außenpolitik eines Staates wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Neben wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Interessen spielen auch Traditionen, Erinnerungen und geschichtliche Entwicklungen, man kann auch sagen die Identität eines Landes, eine Rolle. Alles Faktoren, die eine Kontinuität in der Außenpolitik über alle Parteigrenzen hinweg bewirken. Das heißt in dem konkreten Fall, dass die historisch bedingte enge Verwobenheit zwischen Bildung eines souveränen westdeutschen Staates und europäischer Integration Teil der bundesdeutschen Identität ist und stets ein Faktor im außenpolitischen Denken und Handeln bundesrepublikanischer Regierung war und sein wird. Die grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem europäischen Integrationsprozess gehört ebenso wie die deutsch-französische Verbundenheit und die engen Beziehungen zu den USA zu den Kontinuitätslinien bundesdeutscher Politik. Von daher ist davon auszugehen, dass die Bundesrepublik in absehbarer Zeit sich auch weiterhin wird verpflichtet fühlen, eine grundsätzlich proeuropäische Haltung einzunehmen. Das heißt, den Integrationsprozess zu fördern, ohne dabei deutsche Interessen zu vernachlässigen. Eine Haltung, wie sie beispielsweise Cameron auf dem letzten EU-Gipfel einnahm, wäre für die Bundesrepublik wohl nicht denkbar. Aber auch Camerons Haltung ist Ausdruck einer britischen außenpolitischen Kontinuitätenidentität. Wie sagte Churchill schon 1930, we are with Europe, but not of it. Dankeschön.
Die Lösung der Frage, wie mit Deutschland nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg umgegangen werden sollte, ist eng verwoben mit der Integration Europas bis in die Gegenwart hinein. Wie, das hat uns die Historikerin Gabriele Clemens aus Hamburg erklärt. Die deutsche Frage und Europa, so hieß ihr Vortrag, der am 15.12.2011 aufgezeichnet wurde, im Rahmen der Akademievorlesungen 2011-2012 der Hamburger Akademie der Wissenschaften. Ihren Vortrag können Sie natürlich wie immer auch als Podcast nochmal hören oder direkt auf unserer Homepage dradiowissen.de. Und die Geschichte der europäischen Integration beginnt natürlich nicht erst mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon viel früher. Und deshalb gucken wir gleich noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit Europas, nämlich zurück ins Mittelalter. Bleiben Sie dran.
Dradiowissen. Hörsaal.
Die Europäische Union hat ihre Wurzeln in dem Wunsch nach Frieden, aber auch nach wirtschaftlicher Stabilität. Und was als gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl von gerade mal 6 Ländern vor rund 60 Jahren angefangen hat, ist bis heute zu einem Staatenbund von 27 Mitgliedern herangewachsen. Die sind wirtschaftlich und politisch eng und ziemlich komplex miteinander verflochten, mit Vor- und Nachteilen, wie nicht zuletzt die Euro-Krise ja aktuell zeigt. Umso größer die EU wurde und umso enger ihre Mitglieder sich aneinander gebunden haben, umso wichtiger wurde die Frage nach einer europäischen Identität. Und die hängt maßgeblich mit der Vergangenheit zusammen, sagt der Mittelalterhistoriker Michael Borgolte. Krisen des Mittelalters, Zerstörung und Aufbau historischer Identitäten in Zeiten der Europäisierung und Globalisierung. So lautet der Titel seines Vortrags, den wir jetzt hören. Michael Borgolte.
Wenn wir über eine künftige Gesellschaft in Deutschland nachdenken, wie es in dieser Vorlesungsreihe geschieht, können wir von der Geschichte nicht absehen. Diese ist allerdings keine unveränderliche Vergangenheit, sondern sie wandelt sich mit den Erfahrungen der Gegenwart und den Bedürfnissen der Zukunft. Als Wissenschaft wird Geschichte deshalb nicht beliebig. Sie liefert sich auch nicht Augenblicksimpulsen oder Opportunitäten aus. Ihre nie nachlassende Bedeutung für ein Gemeinwesen liegt aber in den Antworten, die ihre Erforschung für Probleme ihres Publikums sucht und findet. Die Hamburger Akademie sah im Verhältnis Deutschlands zu Europa die entscheidende Frage, wie der Titel der Veranstaltung belegt. Unter Verwendung eines Wortes von Willy Brandt wird bang auf die Chancen einer Heilung geschaut, durch die ein abgetrenntes oder frei vagierendes Gliedmaß sich wieder enger mit dem Ganzen des Körpers verbinden könnte. Woher der herrschende Zwiespalt rührt, wird nicht angedeutet, aber die Last, ihn zu überwinden, wird nur der künftigen Gesellschaft in Deutschland zugeschoben. Gehörte unser Land aber nicht immer schon zu Europa, geografisch ohnehin, auch politisch niemals zu übersehen und kulturell oft als sein Repräsentant? Sollten wir trotzdem ein Problem mit Europa haben oder haben wir vielleicht noch nicht recht erkannt, was wir Europa schuldig sind? Tatsächlich ist die Gestaltung ihres Kontinents in die Hände der Europäer zurückgelegt, seitdem die kommunistischen Regime gefallen sind. Nach Auflösung der eurasischen Supermacht im Osten und Abschwächung der Bindungen über den Atlantik nach Westen finden sich die Europäer in Einigungsprozessen zusammen, die nur durch Verständigung über gemeinsame Werte und Ordnungen Bestand haben können. Neben der Frage, ob dabei zusammenwachsen kann, was zusammengehört, geht es darum, ob auch zusammenwachsen soll, was jedenfalls nach der Meinung vieler gar nicht zusammenpasst. Hier kann und muss Geschichte als Wissenschaft helfen. Historiker reproduzieren dabei nicht bloß alte Einsichten, sondern erzielen durch neues Nachdenken Erkenntnisse, die Geschichtsbilder korrigieren. Historie ist ja nicht dazu da, Identitäten zu konservieren, die eine Gesellschaft zu ihrem Bestand zu benötigen glaubt. Sie bedient keine Ideologien, sondern versteht sich als kritische Forschung. Über die Rolle Deutschlands in Europa kann man allerdings im Hinblick auf Gegenwart und Zukunft nicht urteilen, ohne die offenbar unaufhaltsame Dynamik der Globalisierung zu berücksichtigen. Wenn Globalisierung richtig verstanden wird, geht es nicht nur um eine umfassende Vernetzung aller Menschen und menschlichen Ansiedlungen, sondern zugleich um die Aufhebung der räumlichen Grenzen. Wo sich Netzwerke der Kommunikation und des Handels über den Globus spannen, treten staatlich-politische und geografische Einheiten in ihrer Bedeutung deshalb zurück. Könnte, wer heute nach Deutschland in Europa fragt, geradezu die entscheidenden Faktoren gegenwärtiger und künftiger Vergesellschaftung verfehlen? Europäisierung und Globalisierung unserer Welt scheinen sich gleichzeitig zu vollziehen. Mit ihnen muss sich das Bild vom Mittelalter wandeln. Ja, man kann von Krisen des Mittelalters im Bewusstsein unserer Geschichte sprechen. Umgekehrt aber sind es diese unvermeidlichen Prozesse historischer Revision, die uns auf komplizierte Weise helfen, mit unserer Lebenslage fertig zu werden. In der Gegenwart unterscheide ich drei Möglichkeiten, die Geschichte des Mittelalters zu erzählen. Man kann sie darstellen als partikulare Geschichte Europas oder als Gesamtgeschichte Europas oder als Geschichte eines Jahrtausends mit verschiedenen Welten, von denen eine Europa mit Asien und Nordafrika verbunden hat. Bei der ersten Variante wird Europa mit der lateinischen Kultur, dem Bereich der römisch-katholischen Kirche, dem Okzident oder dem Abendland identifiziert. Auch wenn über die weltanschaulichen Prämissen dieser Auffassung schon viel, auch in kritischer Absicht, geschrieben worden ist, handelt es sich wohl doch noch immer um die herrschende Lehre vom Mittelalter. Erst vor kurzem orientierte ein deutscher Universitätshistoriker seine Geschichte Europas im Mittelalter an der angeblichen Einheit des Abendlandes, die auf einem christlichen Grundkonsens als kulturellem Fundament beruhe. Eine andere Medievistin zog eine Linie von den Ursprüngen Europas bis zur Gegenwart und schied Europa strikt vom Osten. Zitat: Europa, das war die mittelalterliche Welt in Abgrenzung zu Byzanz und zum Islam. Zitat Ende. Auch sonst wird immer wieder versucht, Europa eine historische Identität von Dauer zuzuschreiben und diese aus den mittelalterlichen Anfängen abzuleiten. Gelegentlich wird dem Volk der Franken, Karl dem Großen oder seiner Dynastie, die Kreation Europas zugeschrieben. Dagegen wollte ein Engländer The Making of Europe erst in die Zeit der Kreuzzüge datieren und auf die Expansion der lateinischen Christenheit zurückführen. Besonders nachdrücklich hat der berühmteste aller lebenden Mittelalterhistoriker, der Franzose Jacques Le Goff, in den letzten Jahren die These vertreten, dass Europa im Mittelalter geboren worden sei. Das mittelalterliche Erbe sei sogar, so Le Goff, das wichtigste aller Vermächtnisse, die im Europa von heute und morgen ihre Wirkung entfalten. Trotz der Ursprünge in der griechischen Mythologie sei die eigentliche Entstehung Europas erst in die Zeit nach dem Römerreich zu datieren. Das Imperium Romanum selbst sei ein Irrweg Europas gewesen und habe eher der Geschichte des Mittelmeerraums angehört. Das Erbe der Römer für Europa sei aber schon die Spaltung in einen lateinischen Westen und einen griechischen Osten gewesen. Die größte religiöse und kulturelle Neuheit des Westens seit dem 4. Jahrhundert, das Christentum, habe diese Trennung noch verschärft. Die frühmittelalterliche Ausbildung eines römischen und eines griechischen Christentums habe dann eine kulturelle Grenze langer Dauer geschaffen, die durch die politischen Grenzen verhärtet worden sei. Diese Scheidelinie habe von Skandinavien bis Kroatien reichend Balten, Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn und Slowenen eingeschlossen, auf der anderen Seite aber Russland und Griechenland abgetrennt. Die Grenze habe dem römischen Papsttum die griechische Kirche endgültig entzogen und die westliche Christenheit von Byzanz und der orthodoxen Welt geschieden. So hätten sich auf der einen Seite das prunkvolle Byzanz, Erbe des antiken Römerreiches, sowie die russische Welt und auf der anderen Seite der Okzident gegenübergestanden. Dieser sei geteilt, barbarisiert und nur unzureichend durch zwei Oberhäupter, nämlich Papst und Kaiser, geeint gewesen. Dennoch habe sich hier ein außergewöhnlicher wirtschaftlicher, politischer und kultureller Aufschwung und eine immer stärkere Expansion ereignet. Diese Welt, das lateinische Christentum, sei das mittelalterliche Europa gewesen. Neben der Gemeinschaft des Christentums seien es die Königtümer gewesen, die den ersten Entwurf Europas prägten. So sei das Europa der Nationen als mittelalterliche Vielfalt in der Einheit vorweggenommen worden. Diese Sicht der Dinge, die Le Goff nicht erfunden, sondern nur entfaltet und profiliert hat, fand natürlich von jeher den Widerspruch von Osteuropa-Historikern und Byzantinisten. Zu Recht wiesen sie auf die gemeinsamen kulturellen und religiösen Traditionen von Ost- und Westeuropa hin und machten sogar Verwandtschaften in den politischen Strukturen geltend. Gleichfalls kann man gegen Le Goffs Geschichtsauffassung einwenden, dass er keine Lösung für die Frage fand, welche Rolle dem Islam in der mittelalterlichen Geschichte Europas zukam. Seine Darlegungen und Urteile dazu sind widersprüchlich und wenig durchdacht. Nicht viel besser behandelte er die Juden. Andere Autoren haben dementsprechend kategorisch erklärt, es verbiete sich, Zitat, Europa weiterhin mit der Christenheit oder auch nur einer Christenheit gleichzusetzen. Ihrerseits sei die westliche Welt nicht einfach ein Synonym für Europa. Aus der Wissenschaft selbst also wurde im 20. Jahrhundert die Identifikation von Europa mit dem Abendland bestritten. Dabei ging es auch um die Selbstbehauptung kleinerer Fächer gegen eine Medievistik, die ihre lateinischen Quellen als Kern und Grundlage des Wissens vom Mittelalter betrachtete. Den Durchbruch zu einem anderen, umfassenden Verständnis vom mittelalterlichen Europa brachte aber erst die politische Einigungsbewegung unseres Kontinents, besonders seit den Ereignissen von 1989-90. Der sukzessive Beitritt ostmitteleuropäischer Staaten zur Europäischen Union und die Diskussion über die Zugehörigkeit der islamisch geprägten Türkei zwangen die Historiker zum neuen Nachdenken über die Grenzen und die Identität Europas. Ziel war dabei nicht, mit dem Blick auf die Vergangenheit der Politik Lösungen für ihre Aufgaben nahezubringen, sondern im Lichte aktueller Probleme Geschichte neu zu entdecken. Wer nun freilich neben den bisher schon konstitutiven lateinischen Christen auch die anderen religiösen Gruppen auf dem Boden Europas ernst nahm, neben den orthodoxen Christen im Osten und den Juden in ihren verstreuten Siedlungen, vor allem die Muslime in Spanien, Sizilien, in Unteritalien, in Bulgarien, in Ungarn und später auf der Balkanhalbinsel, dem löste sich die gewohnte kulturelle Einheit des Kontinents auf den Seiten seiner Manuskripte auf. Die beliebte Denkform von Europa als Einheit in Vielfalt auf christlicher Grundlage wird unbrauchbar, wenn das andere und vermeintlich Fremde in Europa und seiner Geschichte anerkannt wird. Wenn es also sachlich geboten ist und einem politischen Orientierungsbedürfnis entspricht, Europa nicht mehr partikular als Abendland, sondern möglichst als geografisches Ganzes und in kultureller Vielfalt in den Blick zu nehmen, dann scheint es unmöglich zu werden, Aussagen über seine Identität zu machen. In diesem Sinne hat der französische Sozialwissenschaftler Edgar Morin erklärt, Europa zu denken bedeute, es als einen Komplex anzuerkennen, der die größten Unterschiede in sich vereinigt, ohne sie zu vermengen, und der Gegensätze untrennbar miteinander verbindet. Man müsse die Idee von einem einheitlichen und klar abgegrenzten Europa aufgeben. Das Wichtige an der europäischen Kultur seien nicht nur ihre Schlüsselideen, sondern zugleich die Tatsache, dass alle diese Ideen auch Gegensätze haben. Morin leitete daraus das Prinzip der Dialogik ab. Er gab der europäischen Geschichtsforschung die Aufgabe auf den Weg, das befruchtende Aufeinandertreffen von Unterschieden, Antagonismen, Konkurrenzen und Komplementaritäten zu untersuchen. Dass die Idee Europas in Geschichte und Gegenwart in seiner Nicht-Identität bestehe, hat auch 1996 der englische Historiker Norman Davies zum Ausgangspunkt seiner monumentalen Gesamtgeschichte Europas, dem bisher einzigen Werk seines Anspruchs gemacht. Alle europäischen Länder, so Davis, seien anders als die anderen. Auch bei den westlichen dominierten die Unterschiede. Europa, eigentlich erst eine Idee der Aufklärung, sei noch nie vollendet gewesen. Ohne politische Einheit sei Verschiedenheit eines seiner stabilsten Kennzeichen. Im Unterschied zur ganzen Welt und ihrer Geschichte fehlt Europa der verbindende Mythos eines Ursprungs und die unbestrittene Vision seiner endlichen Bestimmung. Da es aber mehr denn je zusammenzuwachsen scheint, können seine Bürger eine neue Geschichtsschreibung verlangen. Kritische Historiker, die europäische Geschichte aus den genannten Gründen als Darstellung aus einer besonderen Idee und entlang einer bestimmten Linie für unrichtig halten, haben es schwer, das Desiderat zu erfüllen. Methodisch bleibt ihnen der Weg, komparativ vorzugehen. Nur im Vergleich sind, so können sie geltend machen, jede der Kulturen und jedes Land Europas im Einzelnen angemessen zu würdigen. Denn nur so könne vermieden werden, das ein oder andere Besondere hinter dem vermeintlich Wichtigeren zu marginalisieren. Der Vergleich ist zugleich die Klammer, die das disparate und irreduzibel Besondere formal aufeinander bezieht. Die Erkenntnis der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und der Ähnlichkeiten im Verschiedenen sind die naheliegendsten allgemeinen Ergebnisse des Vergleichs. Freilich ist eine solche Geschichte eine Geschichte ohne Botschaft. Und so fragt es sich, ob sie auf Dauer genügt. Europäische Geschichte unter eine Leitidee zu stellen, ist aber dann erlaubt, wenn stets präsent gehalten wird, dass jede subjektive Konstruktion nur eine Möglichkeit unter vielen anderen ist. Sie findet ihre Existenzberechtigung geradezu darin, dass sie andere Werke ihrer Art nach sich zieht. In diesem Sinne habe ich in den letzten Jahren wiederholt die Auffassung vertreten, dass wir statt vom christlichen, von einem monotheistischen Europa des Mittelalters sprechen sollten und dazu auch eine Darstellung vorgelegt.
Welche Thesen der Historiker Michael Bogolte darin vertritt, das hören wir im zweiten Teil seines Vortrags »Krisen des Mittelalters – Zerstörung und Aufbau historischer Identitäten in Zeiten der Europäisierung und Globalisierung« aus dem Januar 2012. Dann können Sie den Beitrag auch in voller Länge als Podcast bei uns finden oder direkt auf unserer Homepage nochmal nachhören auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Hörsaal.